im Schatten saß auf einem flachen Stein ein riesenhafter Ork mit einem gewaltigen Kopf. Bewaffnete Kerle standen rum um ihn. Sie trugen Äxte und gebogene Schwerter, wie man sie bei diesen Wesen zu tragen pflegt. Ja, Orks sind grausam verschlagen und schlecht. Sie stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren. Besonders jene ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten. Denn Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer. Zwerge hassten sie nicht aus besonderen Gründen, nicht mehr als sie alle und jeden hassten, und besonders die Ordentlichen und Tüchtigen. Gegen Thorins Volk hegten sie jedoch wegen des Krieges, von dem wir gehört haben, einen besonderen Groll.
Wer sind diese elenden Gestalten?
Zwerge, und dazu dieser Wurm.
Dieser Wurm war Mr. Beutlin.
Frechheit. Wir fanden sie schlafend in der großen Eingangshalle.
Was hattet ihr vor?
Diese Frage ging an Thorin.
Tut sich ja nichts Gutes, hä? Spioniert ihr meine Leute aus? Ich wäre nicht überrascht. Diebe, Mörder und Elbenfreunde, was denn sonst? Los, was habt ihr zu sagen?
Zwerg Thorin, zu euren Diensten. Von all dem, was ihr vermutet und euch vorstellt, entspricht nichts den Tatsachen. Wir suchten nur in einer brauchbaren und unbewohnten Höhle Schutz vor dem Sturm. Nichts lag uns ferner, als Orks zu belästigen.
Das entsprach wirklich den Tatsachen.
Quatsch! Was habt ihr im Gebirge zu schaffen? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Ich möchte alles über euch wissen. Zwar, es wird euch nichts helfen, Thorin Eichenschild. Ich weiß schon viel zu viel über euer Volk. Aber sagt die Wahrheit, oder ich werde etwas ganz besonders Unangenehmes mit euch anstellen.
Wir machen eine Reise, um unsere Verwandten zu besuchen. Unsere Nichten und Neffen und Cousinen ersten, zweiten und sogar dritten Grades. Und all die anderen Nachkommen unseres Großvaters, die auf der Ostseite dieses wirklich gastfreundlichen Gebirges wohnen.
Ja, was sollte Thorin antworten? Die Wahrheit hätte nichts genutzt.
Er lügt,
schrie einer der Treiber, und er zeigte das Schwert, das Thorin getragen und das aus dem Trollschatz stammte.
Ah, er trägt den Beischer!
So nannten die Orks dieses Schwert, das aber bei den Zwergen Orcrist hieß, weil es vor vielen Jahren hunderte von Orks getötet hatte.
Mörder! Und Elbenknechte, zerschmettert sie, zerschlagt sie, zerbeißt sie, werft sie ins finstere Schlangenloch und lasst sie nie wieder das Tageslicht sehen. Oh!
Großer Ork war in einer solchen Wut, dass er vom Sitz aufsprang und mit offenem Maul auf Thorin zustürzte. Gerade in diesem Augenblick verlöschten in der Höhle die Lichter. Und das große Feuer ging mit einem Puff in einer Säule von blau glühendem Rauch auf, die bis hoch unter das Gewölbe reichte und weiße, beißende Funken auf die Orks herabsprühte. Die Funken brannten den Orks in die Haut. Und der Rauch, der vom Gewölbe herabfiel, machte die Luft so dick, dass selbst ihre Augen nicht hindurchschauen konnten. Da fielen sie übereinander her und rollten zusammen über den Boden, als ob sie verrückt geworden wären. Plötzlich flammte in seinem eigenen Licht ein Schwert auf. Bilbo sah, wie es von Kopf bis Fuß durch den großen Ork fuhr. Tot fiel er nieder und die Ork-Soldaten flohen schreiend vor dem Schwert in die Finsternis.
Folgt mir rasch,
sagte eine zornige, leise Stimme. Und ehe Bilbo verstand, was geschehen war, rannte er los, so schnell er nur konnte, am Ende einer Kette hinunter in noch dunklere Gänge. Ein fahles Licht führte sie.
Schneller, schneller! Die Orkfackeln sind schnell wieder angezündet.
Gandalf hatte ganz recht, und da der arme Bilbo wahrscheinlich kaum halb so schnell hätte rennen können, Zwerge sind riesig schnell, wenn es sein muss, nahmen sie ihn abwechselnd Huckepack. Indessen laufen Orks noch schneller als Zwerge, und vor allem, diese Orks kannten den Weg besser. Sie hatten ihn ja gebaut, und sie löschten listig ihre Fackeln und schlichen ihnen auf leisen Sohlen nach. Sie suchten dazu ihre schnellsten Renner mit den schärfsten Augen und Ohren aus. Die machten kaum mehr Geräusch als eine Fledermaus. So hörten weder Bilbo noch die Zwerge noch Gandalf sie kommen. Ganz plötzlich wurde Dori, der jetzt am Ende lief und Bilbo trug, von hinten aus dem Dunkel ergriffen. Dori fiel auf die Nase und Bilbo rollte von Doris Schultern in die Finsternis. schlug mit dem Kopf auf hartem Fels auf.
Aua!
Und erinnerte sich an nichts mehr.
Ah.
Als Bilbo seine Augen öffnete,
Moment,
fragte er sich, ob er sie wirklich offen hatte.
Ja.
Denn es war genauso dunkel, als hätte er sie noch geschlossen gehalten.
Außerordentlich dunkel.
Er erhob sich langsam
so
und kroch auf allen Vieren umher, bis er die Wand des Stollens berührte.
Nichts.
Auf gut Glück kroch er ein ordentliches Stück weiter, bis seine Hand plötzlich auf dem Boden des Stollens etwas liegen fand.
Ein Ring.
Und das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Aber er wusste es nicht.
So was?
Er steckte den Ring in seine Tasche, ohne sich Gedanken zu machen. Der Stollen schien kein Ende zu nehmen. Es schien wie der Weg ins Morgen oder ins Übermorgen oder in noch fernere Tage. Und er war allein. Plötzlich, ohne eine Warnung, patschte er im Wasser. Es war eisig kalt.
Raus hier!
Er wusste nicht, ob es eine Pfütze auf seinem Weg war oder das Ufer eines unterirdischen Flusses oder der Rand eines tiefen unterirdischen Sees.
Wahrscheinlich ist es eine Pfütze oder ein See und kein Fluss.
Aber er wagte nicht hinaus in die Finsternis zu warten.
Ich kann nicht schwimmen.
Fritz, mein Schatz, ich schätze, das ist ein mächtiges Festessen, zumindest ein saftiger Hackschnitzel.
Bilbo Beutlin fiel vor Schreck beinahe auf den Rücken, als sich das in seine Ohren bohrte. Plötzlich sah er bleiche Augen auf sich gerichtet.
Wer seid ihr?
Fragte er und streckte geistesgegenwärtig seinen Dolch vor.
Hm?
Es war der alte Gollum. Er lebte hier tief unten an dem dunklen Wasser. Man weiß nicht, woher er kam. Nicht wer oder was er war. Er war Gollum. Und er war so dunkel wie die Finsternis. Ausgenommen seine beiden dicken, runden, bleichen Augen. Er besaß ein Boot und damit ruderte er nahezu lautlos auf dem See. Denn ein See war es, breit und tief und tödlich kalt. Er spähte mit seinen bleichen Augen nach blinden Fischen aus, die er mit seinen langen Fingern schneller als ein Gedanke ergriff. Fleisch mochte er auch. Ja, er hielt Orkfleisch für einen Leckerbissen, wenn er es bekommen konnte. Und er war so vorsichtig, dass ihn die Orks nie dabei erwischten. Gollum lebte auf einer glitschigen Felseninsel in der Mitte des Sees. Mit seinen bleichen Teleskopaugen hatte er Bilbo von dort entdeckt.
Das ist das durch, mein Schatz.
Mit mein Schatz meinte Gollum sich selbst. Und er sprach auch nur mit sich selbst, da er niemals jemanden hatte, zu dem er hätte sprechen können.
Mein Schatz, was ist das durch? Das ist das durch.
Er hätte gern herausgefunden, was da vor ihm saß. Er wunderte sich außerordentlich über Bilbo, denn er konnte erkennen, dass es sich keinesfalls um einen Ork handelte. Er war im Augenblick nicht richtig hungrig, nur neugierig. Andernfalls hätte er gleich zugegriffen.
Was ist das bloß? Was, Schatz?
Ich bin Mr. Bilbo Beutlin. Ich habe die Zwerge verloren und ich habe den Zauber verloren und ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich möchte es auch gar nicht erst wissen, wenn ich nur von hier wegkommen kann.
Was hat das Ding bloß in seinen Händen?
Ein Schwert. Eine Klinge, die aus Gondolin stammt.
Vielleicht setzt er sich dazu und schwatzt ein bisschen, mein Schatz. Vielleicht mag das nach Rätsel. Was weiß man?
Rätsel zu fragen und sie zuweilen auch zu lösen, war das einzige Spiel, das er jemals mit anderen seltsamen Höhlenbewohnern gespielt hatte. Vor langer, langer Zeit, bevor er all seine Freunde verloren hatte und vertrieben worden war. Bevor er einsam tief, tief in die Finsternis unter das Gebirge kriechen musste.
Das Ding, da muss ein Wettkampf mit uns machen, mein Schatz. Wenn ein Schatz fragt und es antwortet nicht, dann fressen wir es. Ja, mein Schatz, dann fressen wir es. Wenn es uns fragt und wir antworten nicht, dann tun wir, was das Ding will. Wir zeigen in den Weg hinaus. Gewiss.
In Ordnung. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang.
Das war alles, was er sich ausdenken konnte. Der Gedanke ans Fressen beschäftigte ihn sehr. Außerdem war es ein ziemlich altes Rätsel, das auch Gollum kannte.
Ja, alter Witz. Zähne. Ja, 32 Zähne, mein Schatz. Aber wir haben nur 6. Es reit ohne Zimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift, kein Mund hat's getan.
Ja, einen halben Augenblick.
Bilbo plagte immer noch der peinliche Gedanke, gefressen zu werden. Glücklicherweise hatte er einmal etwas Ähnliches gehört.
Wind. Wind natürlich,
sagte er und war so zufrieden, dass er auf der Stelle ein neues Rätsel ersann.
Das wird diesen hässlichen kleinen Untergrundwesen ganz schön zu schaffen machen,
dachte er.
Das Auge im blauen Gesicht sah ein Auge im grünen Gesicht. Sieht genau aus wie mein Auge, sagte das erste Auge. Doch so tief unten blinzle ich nicht. Ich stehe droben, im blauen Gesicht.
Gollum war nun schon eine so lange Zeit unter der Erde, dass er die Welt oben beinahe vergessen hatte. Aber gerade als Bilbo anfing zu hoffen, dass der Kerl nicht würde antworten können, kamen diesem Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, als er noch mit seiner Großmutter in einem Loch in der Böschung eines Flusses gehaust hatte.
Mein Schatz, Sonne auf Gänseblümchen. Jawohl, das bedeutet es.
Diese ganz gewöhnlichen oberirdischen Alltagsrätsel langweilten Gollum. Auch erinnerten sie ihn an Tage, da er noch nicht so einsam und schleimig und hässlich war, und das verdarb ihm die Laune.
Ja.
Noch schlimmer, sie machten ihn hungrig. Deshalb versuchte er es diesmal mit einem schwierigeren und ungemütlicheren Rätsel.
Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klingt es.
Das war eine schwer zu knackende Nuss für den armen Bilbo, der nie, wenn er es eben vermeiden konnte, etwas mit Wasser zu schaffen haben wollte. Er saß und räusperte sich ein- oder zweimal, aber die Antwort fiel ihm nicht ein. Nach einer Weile wurde Gollum sehr vergnügt mit sich selbst.
Es ist hübsch, mein Schatz. Es ist saftig. Knirscht es nicht köstlich?
Und dann begann er, Bilbo aus der Finsternis anzustarren.
Einen halben Augenblick.
Rasch, rasch. Schnell, schnell.
Gollum fing an, aus seinem Boot ans Ufer zu klettern. Aber als er seinen großen Fuß mit den Schwimmhäuten ins Wasser setzte, sprang vor Angst ein Fisch heraus und fiel Bilbo auf die Zehen.
Oh, das ist ja kalt und klamm. Jetzt habe ich die Lösung des Rätsels. Ein Fisch, ein Fisch, es ist ein Fisch.
Gollum war enttäuscht. Und jetzt wurde er böse. Und das Spiel wurde ihm langweilig. Es hatte ihn richtig hungrig gemacht. Er setzte sich im Dunkeln neben Bilbo nieder. Das war für den Hobbit außerordentlich ungemütlich und brachte ihn schier um den Verstand.
Es muss noch eine Frage sein, mein Schatz.
Aber Bilbo gelang es nicht, eine Frage auszudenken. Denn das schmutzige, nasse, kalte Wesen hockte neben ihm, betatschelte und beknuffte ihn. Er kratzte sich, er kniff sich, und noch immer fiel ihm nichts ein.
Was soll sein? Was soll sein? Was soll sein?
Bilbo kniff sich und schlug sich vor den Kopf. Er langte nach seinem kleinen Schwert, dann griff er sogar mit der anderen Hand in die Tasche. Und dort fand er den Ring, den er im Gang aufgehoben und ganz vergessen hatte.
Was habe ich da in meiner Tasche?
Das ist nicht fair, das ist nicht fair. Ich war mein Schatz, zu fragen, was das da in seiner garstigen kleinen Tasche hat.
Oh ja. Was habe ich da in meiner Tasche?
Ich muss uns dreimal raten lassen, mein Schatz. Ja, dreimal, dreimal.
Gut. Schieß los.
Seine Hände?
Falsch. Weiter.
Denn Bilbo hatte seine Hände schon wieder draußen. Gollum war aufgeregter denn je.
Falsch. Letztes Mal. Die Zeit ist vorbei.
Nur oder gar nichts.
Beides falsch.
Bilbo sprang sogleich auf die Füße, lehnte den Rücken an die nächste Wand und zog sein kleines Schwert heraus. Er wusste natürlich, dass das Rätselspiel heilig und auch sehr alt war und dass selbst verschlagene Wesen sich hüteten, beim Spiel zu betrügen. Aber er spürte, dass er diesem schleimigen Kerl nicht trauen konnte.
Ja, nun, wie ist das mit eurem Versprechen? Ich möchte jetzt gehen. Ihr müsst mir den Weg zeigen.
Ja, haben wir das gesagt, mein Schatz? Diesen hässlichen kleinen Beuten in den Weg hinaus zeigen, ja gewiss. Aber was hat er in seinen Taschen?
Das braucht euch jetzt nicht mehr zu kümmern. Ein Versprechen ist ein Versprechen.
Wir müssen uns etwas holen. Etwas, das uns helfen kann.
Na gut, aber schnell.
Ja, ganz sicher, gewiss. Das hier werden uns dann nicht sehen. Nicht wahr, mein Schatz? Nein, es wird uns nicht sehen. Und sein hässliches kleines Schwert wird ihn nicht setzen, was ihr wisst.
Dieser heimtückische Gedanke ging Gollum durch den Kopf, als er plötzlich von Bilbos Seite glitt, zurück in das Boot patschte und fort in das Dunkel fuhr. Bilbo dachte, er hätte das letzte Mal etwas von ihm gehört. Er wartete jedoch noch eine Weile, denn er hatte keine Ahnung, wie er allein hier herausfinden sollte.
Wo ist er? Wo ist er? Verschwunden ist er, mein Schatz. Verschwunden, verschwunden.
Was ist los? Was habt ihr verloren?
Oh, er ist verschwunden. Gollum.
Nun gut, aber ich will nicht für immer hier unter der Erde verschwinden. Und ich habe das Spiel gewonnen und ihr habt versprochen, mir zu helfen. Na kommt also her, führt mich hinaus und dann sucht meinetwegen weiter. Nun kommt schon.
Nein, nicht jetzt, Schatz. Wir müssen ihn suchen. Er ist verschwunden. Gollum.
Aber ihr habt mein letztes Rätsel nicht erraten. Und ihr habt...
Nicht erraten? Was hat das da in seiner Tasche? Das muss es uns sagen.
Das Licht in Gollums Augen war zu grünem Feuer geworden und kam sehr rasch näher. Und in ihm kochte eine solche Wut aus Verlust und Verdacht genährt, dass selbst das Schwert kein Schrecken mehr für ihn war. Bilbo konnte nicht wissen, was dieses sonderbare Wesen so erzürnt hatte, aber er sah, dass Gollum ihn, koste es, was es wolle, ermorden wollte. Gerade noch zur rechten Zeit drehte er sich um und rannte blindlings die dunklen Gänge hinauf, die er gekommen war. Er hielt sich dicht an der Wand und tastete sich mit der linken Hand immer weiter.
Was hat das da in seinen Taschen?
Ja, was habe ich denn bloß?
Er streckte seine linke Hand in die Tasche. Der Ring fühlte sich sehr kalt an, als er auf seinen tastenden Zeigefinger glitt. Bilbo drehte sich um und sah Gollums Augen wie kleine grüne Lampen den Gang heraufkommen. Entsetzt versuchte Bilbo schneller zu laufen, aber plötzlich stießen seine Zehen gegen eine Unebenheit des Bodens und Patsch fiel er längelang hin und begrub sein kleines Schwert unter sich. Im nächsten Augenblick hatte Gollum ihn eingeholt. Doch bevor Bilbo etwas tun konnte, Atem holen, sich aufrichten oder sein Schwert schwingen, war Gollum vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken. Was sollte das bedeuten? Gollum konnte doch im Finstern sehen. Bilbo bemerkte selbst von hinten den bleichen Lichtschimmer von Gollums Augen. Mühsam erhob er sich und zog sein Schwert. Dann folgte er vorsichtig. Denn nichts anderes konnte man jetzt tun. Wenn er Gollum folgte, so würde ihm dieser vielleicht, ohne es zu beabsichtigen, einen Weg zum Entwischen zeigen. Bilbo rannte hinterher. In seinem Kopf wirbelten Hoffnung und Staunen wild durcheinander.
Er macht unsichtbar. Der Ring macht unsichtbar.
Er besaß einen Zauberring.
Ich bin unsichtbar. Ja, Gollum ist mit seinen leuchtenden Augen an mir vorbeigelaufen. Ganz nah vorbei.
Und diese Hoffnung gab ihm den Mut in dem Augenblick, als Gollum gerade die Hintertür erreicht hatte, mit einem gewaltigen Satz genau über Gollums Kopf hinwegzuspringen. 7 Fuß vor und 3 in die Höhe. Gollum warf sich zurück und schnappte zu.
Schnapp!
Zu spät. Bilbo landete auf seinen stämmigen Füßen und rannte. Die Verzweiflung Gollums im Ohr, den Gang hinab auf ein helles Licht zu, und ohne zu zögern übersprang er genauso die Wachen der Orks, die vom Schrei gewarnt gerade das Tor schließen wollten. Er quetschte sich durch den Spalt, der noch geblieben war, verlor dabei alle seine schönen Messingknöpfe von der Jacke, aber er war draußen. Bilbo war entkommen. Aber er wusste nicht, wo er war. Er hatte Kapuze, Mantel, Verpflegung und Pony verloren. Seine Knöpfe waren weg.
Und meine Freunde auch.
Er marschierte und marschierte, bis die Sonne im Westen unterging, hinter den Bergen.
Donnerwetter. Mir scheint, ich bin schon auf der anderen Seite der Nebelberge. Wo in aller Welt mögen Gandalf und die Zwerge jetzt sein?
Er überlegte, ob er nicht als Besitzer des Zauberrings in die furchtbaren Gänge und Stollen zurückkehren müsse, um seine Freunde zu suchen. Gerade hatte er sich zu der Ansicht durchgerungen, dass das seine unumgängliche Pflicht sei. Er fühlte sich ganz elend bei diesem Gedanken. Da hörte er Stimmen.
Schließlich ist er mein Freund.
Bilbo hielt an und lauschte. Das klang nicht nach Orks. Er kroch vorsichtig weiter und plötzlich sah er zwischen zwei großen Felsbrocken einen Kopf mit einer roten Kapuze darüber. Balin auf Ausguck. Am liebsten hätte er in die Hände geklatscht und vor Freude losgeschrien, aber er tat es nicht. Noch immer trug er den Ring am Finger. Und nun sah er, dass Balin ihn geradewegs anschaute und ihn nicht bemerkte.
Die werden ganz schön überrascht sein,
dachte er, als er in die Büsche am Rand der Schlucht kroch.
Aber warum habt ihr ihn da nicht wieder aufgepackt?
Lieber Himmel, ihr könnt fragen. Überall fochten und bissen die Orks im Dunkeln. Jeder fiel über irgendwen und irgendwas. Beinahe hättet ihr aus Versehen meinen Kopf mit Glamdring abgehauen und Thorin stach hier und dort und überall mit Orkrist, diesem Riesenschwert, herum. Dann ließ ihr auf einmal einen Blitzstrahl dazwischen fahren und wir sahen die Orks brüllend zurückrennen. Ihr rieft, folgt mir alle nach! Und verflixt, es hätten euch auch alle folgen sollen. Wir dachten das jedenfalls. Zum Abzählen blieb keine Zeit, wie ihr ganz gut wisst. Oder wolltet ihr abzählen, als wir zwischen den Torwachen hindurch preschten, raus aus dem unteren Tor, Kopf über Kopf unter, bis hierher? Und hier sind wir jetzt. Und ohne den Meisterdieb verwünscht nochmal.
Und hier ist auch der Meisterdieb,
sagte Bilbo, nahm den Ring vom Finger und trat in ihre Mitte.
Nein.
Donnerwetter, wie sie da alle aufsprangen. Sie schrien vor Überraschung und schließlich auch vor Erleichterung, alle durcheinander. Am meisten war Balin überrascht.
Ich ziehe meine Kapuze vor euch.
Und das tat er denn auch. Bilbo war sehr zufrieden, dass man ihn so lobte. Innerlich lachte er, sagte aber nichts über den Ring. Und als sie ihn fragten, wie er es geschafft habe, antwortete er:
Och, ich bin nur vorwärts gekrochen, wisst ihr? Sehr vorsichtig natürlich und ganz lautlos.
Vorwärts müssen wir auch jetzt,
sagte Gandalf.
Die Orks werden zu Hunderten hinter uns her sein, wenn erst die Nacht kommt. Und die Schatten werden schon länger. Sie können unsere Pferden noch nach Stunden riechen. Wir müssen weiter.
Sofort rannten alle los. Sie rannten und rannten.
Müssen wir immer noch weiter?
Fragte Bilbo, als es so dunkel geworden war, dass er gerade noch Thorins Bart neben sich fliegen sah.
Meine Zehen sind wund und krumm und mein Magen beutelt sich wie ein leerer Sack.
Noch ein bisschen weiter.
Das bisschen kam ihnen wie ein halbes Weltalter vor. Aber dann gelangten sie plötzlich an einen offenen Fleck, wo keine Bäume wuchsen. Der Mond war aufgegangen und schien auf die Lichtung herab. Irgendwie kam es allen vor, als ob es kein guter Platz wäre, obgleich nichts Verdächtiges zu sehen war. Plötzlich hörten sie unten am Hügel ein Heulen.
Wölfe.
Wölfe, die den Mond anheulten. Wölfe, die sich versammelten. Zu Hause, in der Nähe von Mr. Beutlins Höhle, gab es keine Wölfe, aber Bilbo kannte das Heulen.
Oh ja.
Er hatte es oft genug in Geschichten beschrieben gefunden. Einer seiner älteren Vettern von der Tuck-Seite, der ein großer Weltreisender war, ahmte es zuweilen nach, um ihn zu erschrecken. Es aber aus dem finsteren Wald, unter dem weißen Mondlicht zu hören, das war zu viel für Bilbo. Selbst Zauberringe nützen nicht viel bei Wölfen dieser Art. Sie wittern schärfer noch als Orks.
Lauf in die Bäume! Rasch! Rasch! Hinauf!
Sie rannten zu jenen Bäumen am Rand der Lichtung, die niedrige Äste besaßen. Und sie kletterten so hoch hinauf, wie sie es den Ästen gerade noch zumuten konnten. Und dann jagten die Wölfe auf die Lichtung. Hunderte von Augen starrten unsere Gesellschaft mit einem Male an. Aber selbst die wilden Warge, so wurden die üblen Wölfe an dieser Seite der Einöde genannt, können nicht auf Bäume klettern. Eine Zeit lang war man in Sicherheit. Diese Lichtung war augenscheinlich ein Versammlungsplatz der Wölfe. Sie kauerten sich jetzt zu einem großen Kreis in der Lichtung nieder. Genau in der Mitte des Kreises lag ein mächtiger Grauwolf. Er sprach zu ihnen in der furchtbaren Sprache der Warge.
Seh das auch nur aus. Du meine Teuer, Waudi, wa?
Gandalf verstand diese Sprache. Bilbo verstand nichts. Aber er ahnte, dass es sich um tückische Grausamkeiten handeln musste. Warge und Orks halfen oft einander bei ihren üblen Vorhaben. Zwar wagen sich Orks gewöhnlich nicht aus ihren Bergen heraus, aber in jenen Tagen, und dann nahmen sie allerhand Streifzüge, um Nahrungsmittel zu rauben oder Sklaven, die für sie arbeiten mussten. Dann nahmen sie oft die Warge als Kumpane und teilten den Raub mit ihnen. Manchmal ritten sie auf Wargen, wie Menschen auf Pferden. Gandalf hörte nun, dass gerade für diese Nacht ein großer Ork-Streifzug geplant war. Die Warge waren gekommen, um die Orks zu treffen. Aber die Orks hatten sich verspätet. Der Grund war zweifellos der Tod des großen Ork und die Aufregung, die von den Zwergen, Bilbo und dem Zauberer verursacht worden war.
Und Orks können auf Bäume klettern?
Ja, oder sie fällen sie ganz einfach.
Oje.
Aber Gandalf gab die Hoffnung nicht auf. Er sammelte große Kiefernzapfen von den Zweigen seines Baumes, dann brannte er einen mit heller blauer Flamme an und warf ihn in den Kreis der Wölfe hinunter. Der Kienzapfen traf einen auf den Rücken und sofort fing sein zottiges Fell Feuer. Entsetzlich kläffend sprang der Warg hin und her. Dann folgte ein neuer Wurf und wieder einer. Einer in blauen Flammen, einer in roten und einer in grünen. Die Kiefernzapfen zersprangen auf der Erde mitten im Kreis und zerstoben in bunten Funken und Rauch. Ein besonders großer traf den Anführer der Wölfe auf die Nase. Er sprang 10 Fuß hoch in die Luft, dann raste er im Kreis herum. In maßloser Wut hetzten die Wölfe hin und her. Sie fürchten seit jeher das Feuer und dies war das Schrecklichste und Unheimlichste, das ihnen je begegnet war. Da kamen plötzlich die Orks. Als sie erfuhren, was vorging, setzten sie sich vor Lachen auf den Boden. Orks fürchten das Feuer nicht. Und bald hatten sie einen Plan gemacht, der ihnen sehr spaßig vorkam. Sie legten einen Ring von Feuer und Rauch um die Zwerge. Nach außen ließen sie den Ring nicht weiter fressen, aber allmählich schloss er sich so eng, dass die züngelnden Flammen die Bäume der Zwerge erreichten. Rauch bis Bilbo in die Augen, und dann hörte er, wie die Orks ein schreckliches Lied sangen. In dieser Nacht war der Fürst der Adler sehr neugierig, was dort unten vor sich ging. Er befahl viele andere Adler zu sich, sie flogen langsam, kreisend, immer tiefer zum Ring der Wölfe und der Orks. Adler sind keine freundlichen Vögel, aber die alte Rasse der nördlichen Gebirge, die mächtigsten aller Vögel, war stolz und stark und edelherzig. Diese Vögel mochten die Orks nicht und fürchteten sie auch nicht. Wenn sie überhaupt Notiz von ihnen nahmen, dann schwangen sie sich über sie und trieben sie in ihre Höhlen zurück. Oft genug vereitelten sie so die üblen Taten der Orks. Und hier kamen sie keinen Augenblick zu früh. Sie kamen wie riesige schwarze Schatten herab. Das dunkle Sausen ihrer schlagenden Schwingen warf Wölfe und Orks zu Boden oder trieb sie davon. Ein Teil der Adler flog in die Baumwipfel, ergriff die Zwerge, Gandalf und Bilbo.
Oh, danke.
Flog mit ihnen hoch in den Himmel hinauf und brachte sie zu einer Felsplatte an einer Gebirgswand. Dort hielt der Adlerfürst eine Rede.
Wir sind froh.
Er blickte die Adler an. Er blickte in die erleichterten Gesichter der Zwerge, des Bilbo Beutlin, und sah dann lange Gandalf an.
Wir sind froh, dass wir den Orks dieses hässliche Spiel verdorben haben und euch, verehrter Gandalf, damit unseren Dank abstatten konnten.
Gandalf hatte, wie Bilbo später erfuhr, den Adlerfürsten vor langer Zeit einmal von einer Pfeilwunde geheilt.
Hier seid ihr jetzt in Sicherheit.
Dank euch, edler Fürst,
begann jetzt Gandalf seine Rede.
Und dank auch euren Adlern. Wir sind nun, dank eurer Hilfe, endlich wirklich und wahrhaftig aus den schrecklichen Bergen entkommen. Doch ein weiter Weg liegt noch vor uns.
Und dann besprach er mit dem großen Adler, wie man sie am nächsten Tag noch ein gutes Stück weiter forttragen und unten auf dem Weg durch die Ebene absetzen könnte.
Aber inzwischen sterben wir vor Hunger.
Ich bin's schon. Beinahe.
Dem kann vielleicht auch abgeholfen werden.
Bald war Bilbos Magen wieder voll. Er fühlte sich wohl und spürte, dass er zufrieden einschlafen würde. Er rollte sich ein und schlief auf dem harten Felsen besser als jemals in seinem Federbett daheim. Aber während der ganzen Nacht träumte er von seinem Haus, wanderte im Schlaf durch die verschiedenen Zimmer und suchte etwas, das er nicht finden konnte. Ja, er konnte sich nicht einmal entsinnen, wie es aussah. Am nächsten Morgen wachte Bilbo mit der frühen Sonne auf. Sie leuchtete ihm mitten ins Gesicht. Er sprang auf die Beine, um auf die Uhr zu sehen und den Teekessel aufzusetzen.
Ach.
Und fand, dass er keineswegs zu Hause war. So setzte er sich also wieder und sehnte sich vergeblich nach Waschlappen und Bürste. Und zum Frühstück gab es weder Tee, noch geröstete Brotscheiben, noch gebratenen Speck.
Nichts als kaltes Hammelfleisch und Kaninchen.
Und danach musste er sich für einen neuen Flug fertig machen. Der endete dann auf der Kuppe eines Felsberges, den wohl ein Riese unter den Riesen Meilen hinaus in die Ebene geschleudert haben musste und der dort lag wie ein letzter Außenposten des fernen Gebirges.
Fahrt nun wohl,
rief der Adlerfürst.
Wo auch immer ihr hinfahrt, bis ihr am Ende eurer Reise wieder wohlbehalten in euren Horten landet.
Unter Adlern ist das das übliche Abschiedswort.
Möge der Wind unter euren Schwingen euch dorthin tragen, wo die Sonne zieht und der Mond wandert,
antwortete Gandalf, der die korrekte Antwort kannte. So nahmen sie Abschied. Ein gut erhaltener Pfad führte mit zahlreichen Stufen hinunter zum Fluss. Am Fuße der Stufen lag eine kleine Höhle, und hier versammelte Gandalf die Gesellschaft.
Es hat mir sehr am Herzen gelegen, euch alle, wenn möglich, heil und sicher über das Gebirge zu bringen. Und nun habe ich es mit Geschick und Glück auch wirklich geschafft. In der Tat sind wir jetzt viel weiter nach Osten gekommen, als ich jemals euch begleiten wollte. Denn schließlich ist dieses Abenteuer nicht meine eigene Sache. Ehe es zu Ende geht, werde ich mich noch einmal bei euch blicken lassen, aber in der Zwischenzeit habe ich mich noch um einige andere dringende, unaufschiebbare Geschäfte zu kümmern. Ich will jetzt nicht gleich in diesem Augenblick verschwinden. Ich kann ein oder zwei Tage zugeben. Wahrscheinlich kann ich euch auch aus eurer jetzigen heiklen Lage helfen und ich brauche selbst ein bisschen Hilfe. Wir haben nichts zu essen, kein Gepäck, keine Ponys zum Reiten, aber es gibt jemand hier, den ich kenne und der nicht weit weg von diesem Felsen wohnt. Sein Name ist Beorn. Er ist sehr stark und außerdem ist er ein Pelzwechsler. Manchmal ist er ein mächtiger schwarzer Bär, manchmal ist er ein großer, starker, schwarzhaariger Mensch mit gewaltigen Armen und langem Bart. Er steht unter keinem anderen Zauber als unter seinem eigenen. Er lebt in einem Eichenwald und bewohnt ein mächtiges Holzhaus. Und als Mensch hält er Rinder und Pferde, die beinahe ebenso wunderbar sind wie er selbst. Sie arbeiten für ihn und sprechen zu ihm. Er ernährt sich nicht von ihnen, jagt und isst auch keine wildlebenden Tiere. Ich kann euch nicht viel mehr erzählen und es sollte auch genug sein. Benehmt euch alle nur recht ordentlich. Wenn wir einen guten Eindruck machen, wird Beorn uns helfen.
Bilbo und die Zwerge hatten nun genug, worüber sie nachdenken konnten, und sie fragten nicht weiter. Sie hatten noch immer einen langen Weg vor sich. Es war Nachmittag, als sie bemerkten, dass große blühende Flächen rund um sie auftauchten und dass es immer dieselben Pflanzen waren, die beieinander wuchsen, als ob jemand sie angepflanzt hätte. Ein Brummen und Schwirren und Dröhnen erfüllte die Luft. Überall summten Bienen umher. Und was für Bienen! Nie hatte Bilbo ähnliche gesehen.
Wenn mich eine stechen sollte, dann schwelle ich an, bis ich noch einmal so dick bin,
dachte er.
Wir kommen näher. Wir haben den Rand seiner Bienenweiden erreicht. Am besten wartet ihr. Und wenn ich rufe oder pfeife, so kommt hinterher. Ihr werdet sehen, welchen Weg ich gehe. Aber immer nur in Paaren. Denkt daran, etwa mit 5 Minuten Abstand. Bombur ist der dickste und kann für 2 zählen. Er kommt am besten allein und zuletzt. Mr. Beutlin, irgendwo da hinten ist ein Gatter.
Damit ging Gandalf die Hecke entlang und nahm den erschrockenen Hobbit mit. Sie kamen bald zu einem hohen, breiten Holzgatter, hinter dem sie Gärten und eine Gruppe niedriger Holzhäuser sehen konnten. Scheunen, Ställe, Schuppen und ein langes, niedriges Holzhaus. Der Zauberer und Bilbo drückten das schwere, knarrende Gatter auf und gingen einen breiten Pfad hinunter zum Haus. Einige glatte, glänzende, wohlgepflegte Pferde trabten über den Rasen heran und betrachteten sie aufmerksam mit klugen Gesichtern. Dann galoppierten sie zu den Gebäuden davon.
Sie berichten ihm von unserer Ankunft.
Bald erreichten sie einen Innenhof, der an 3 Seiten von dem Holzhaus und seinen langen Flügeln umschlossen war. Mitten im Hof lag ein großer Eichenstamm, daneben zahlreiche gekappte Äste. Dicht dabei stand ein gewaltig großer Mann mit dichtem schwarzen Bart und schwarzem Haar. Er trug einen wollenen Überwurf hinab bis zu den Knien und lehnte sich auf eine große Axt. Die Pferde standen bei ihm und hatten ihre Nasen auf seine Schultern gelegt.
Uff, da sind sie,
sagte er zu den Pferden.
Gefährlich sehen sie nicht aus. Mit den beiden könnt ihr mich alleine lassen.
Er legte die Axten nieder und kam heran.
Wer seid ihr?
Ich bin Gandalf.
Name nie gehört. Und wer ist dieser kleine Bursche?
Dies ist Mr. Beutlin, ein Hobbit aus guter Familie und von untadeligem Ruf.
Bilbo verbeugte sich.
Ich bin ein Zauberer. Falls ihr noch nichts von mir gehört habt, so habe ich doch von euch gehört. Aber vielleicht habt ihr von meinem guten Vetter Radagast gehört, der dicht am Südrand des Nachtwaldes wohnt.
Für gewöhnlich sehe ich ihn dann und wann. Gut, jetzt weiß ich, wer ihr seid oder wer ihr angeblich seid. Was wünschen wir?
Um euch die Wahrheit zu gestehen. Wir haben unser Gepäck verloren und beinahe sogar den Weg. Und wir brauchen dringend Hilfe oder wenigstens Rat. Ich kann wohl sagen, dass es uns bei den Orks im Gebirge ziemlich schlecht ergangen ist.
Orks? Aha, ihr hattet Ärger mit den Orks. Warum seid ihr denen in die Quere gelaufen?
Es lag keineswegs in unserer Absicht. Sie überraschten uns bei Nacht auf einem Pass, den wir überqueren mussten. Wir kamen aus dem Land drüben im Westen, aber das ist eine lange Geschichte.
Na, dann kommt herein und erzählt sie mir, falls es nicht den ganzen Tag dauern sollte.
Sie gelangten in eine weite Halle, in deren Mitte sich ein offener Herd befand. Obgleich es Sommer war, brannte hier ein Holzfeuer und der Rauch stieg auf zum rußgeschwärzten Gebälk, wo er sich seinen Weg durch eine Öffnung im Dach hinaus ins Freie suchte. Sie gingen durch die Halle, die nur durch das Feuer und das Rauchloch erhellt war, und kamen durch eine kleinere Tür in eine Art Vorbau, der auf Pfosten aus einzelnen Baumstämmen ruhte. Hier setzten sie sich auf Holzbänke nieder, während Gandalf seinen Bericht begann. Bilbo ließ die Beine baumeln und betrachtete inzwischen die Blumen, wobei er rätselte, was für Namen sie wohl haben mochten, denn er hatte kaum die Hälfte von ihnen jemals zuvor gesehen.
Ich kam über das Gebirge mit einem oder zwei meiner Freunde.
Oder zwei? Na, ich kann bloß einen sehen. Zudem nur einen sehr kleinen.
Schön, um die Wahrheit zu sagen, ich wollte euch nicht mit einer ganzen Schar von uns behelligen, ehe ich nicht herausgefunden hatte, ob ihr beschäftigt wart. Ich werde einmal rufen, wenn es erlaubt ist.
Ja, los, ruft mal. Mit einem oder drei Freunden, meintet ihr also?